Das war tatsächlich ganz witzig eigentlich. Ich habe so einen Kellnerjob gehabt. Ich war halt arbeitslose Schauspielerin, wie das so ist nach der Ausbildung. Und dann habe ich halt viel gekellnert, um meinen Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen. Und wir hatten immer solche Doppelschichten. Und ich glaube, das ging irgendwie von 11 bis 14 und dann nochmal 18 bis 22 Uhr. Und in dieser Pause habe ich immer versucht, irgendwie kreativ zu sein, damit ich halt auch den Anschluss zum kreativen Beruf nicht einfach so gehen lasse. Und dann habe ich immer lustige Texte aufgeschrieben. Und was mir so durch den Kopf gegangen ist. Und irgendwann hatte ich davon so viele, dass ich dachte, ich befürchte, das muss jetzt auf eine Bühne. Interessanterweise an diesem Punkt war das Wort Kabarett noch gar nicht in meinem Kopf.
Tja, so kann's gehen. Thomas Koppelt begrüßt Sie zu einer Stunde Kabarett auf Bayern 2. Die Radiospitzen. Heute mit einer Frau, die sich selbst folgendermaßen beschreibt. Ich bin Sonja Pickert. Sonst bin ich flexibel.
Ich glaube, dass viele Menschen ein zu starres Bild von ihrer eigenen Persönlichkeit haben. Und eigentlich ist es ja so, dass wir uns immer sehr weiterentwickeln. Wenn wir jetzt so daran zurückdenken, wie wir vor 5 Jahren waren, dann ist das ja manchmal eine ganz andere Person irgendwie. Und ich finde das aber auch so toll, also weil das bedeutet, es ist für alles Raum da. Und vielleicht werde ich in 10 Jahren irgendein Hobby haben, das mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Und dadurch kann ich im Leben doch so viel erfahren. Und ja, man hat doch eigentlich so eine Fülle zur Verfügung. Und ich finde es so schade, wenn man seine eigene Identität auf ein Minimum begrenzt oder dann auch immer wieder vor anderen Leuten sagt, ja, ich bin halt so und so und so und Ende der Geschichte.
Die unterschiedlichen Facetten ihrer Persönlichkeit lebt Sonja Pickert auf der Bühne aus. In kunstvoll gebauten Szenen springt sie leichtfüßig von Rolle zu Rolle und in ebenso klugen wie witzigen Dialogen übt sie Kritik an gesellschaftlichen Missständen, ohne dabei belehrend zu sein. Für diese Kunstfertigkeit ist Sonja Pickert im Mai mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet worden, dem einzigen internationalen Radio-Kabarettpreis, der Jahr für Jahr durch das deutschsprachige Europa wandert. In diesem Jahr war er in Südtirol zu Gast. Sie hören eine Aufnahme aus dem Kursaal in Meran.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Schön, dass ihr alle heute gekommen seid. Ich möchte eigentlich gerne am Anfang gleich mal was Persönliches von mir preisgeben. Ich habe letztens festgestellt, ich mag es total gern, wenn ich Dinge nicht verstehe. Und wenn man dann mal drauf achtet, dann merkt man nämlich auch, man versteht sehr viel nicht. Da war nämlich letztens diese Situation, da bin ich auf meinem Balkon gesessen und ich schaue auf die Häuserwand direkt mir gegenüber, wie schon 1000 Mal zuvor. Aber plötzlich fällt mir auf, an dieser Häuserwand, so in etwa 20 Metern Höhe, klebt ein Post-it. Ich hatte sehr viele Fragen. Wie ist das da hingekommen? Wer hat das da angebracht? Was steht da drauf? Und dann hatte ich große Freude, mir verschiedene Theorien zu überlegen, wie das da hingekommen sein könnte. Theorie Nummer 1. In den frühen 90er Jahren hat eine Mutter für ihre Tochter zum Kindergeburtstag eine völlig übermotivierte Schnitzeljagd veranstaltet. Der letzte Hinweis wurde nie gefunden. Und seit 32 Jahren schimmelt im Innenhof eine Schatztruhe mit Tamagotchis und Kinderüberraschung vor sich hin. Theorie Nummer 2, es ist eine Marketingaktion aus den 10er Jahren dieses Jahrtausends. Damals hat man mit Hilfe dressierter Geckos Post-its an verschiedenen Häuserwänden in Wien angebracht. Und wenn man jetzt auf einem Stadtplan all diese Stellen miteinander verbindet, wo so ein Post-it klebt, dann ergibt sich ein QR-Code und mit dem bekommt man dann beim Thalia -10% auf lagernde Haftnotizblöcke. Aber für am wahrscheinlichsten halte ich eigentlich meine Theorie Nummer 3, nämlich könnte es nicht sein, dass auf meiner Häuserwand in genau der gleichen Höhe auch ein Post-it klebt, was ich nur von meiner Perspektive vom Balkon aus nicht sehen kann. Und die zwei Häuser spielen seit 3 Jahren miteinander Wer bin ich? Das Haus gegenüber ist Sebastian Kurz, meines ist Cher. Aber dann habe ich mir eigentlich gedacht, es ist eigentlich auch total egal, warum das da klebt. Viel wichtiger ist mir eigentlich, wer auch immer das da angebracht hat, ist mein Held. Weil dieser Mensch hat ein bisschen Verblüffung in die Welt gebracht. Und ich mag sowas, ja, ich mag wirklich gerne, wenn ich Dinge nicht verstehe. Weil das Leben ist eh schon viel zu voll mit Kausalitäten. Wenn das, dann das. Klar, ne? Weil sowas lieben wir. Zum Beispiel, wenn du das machst, wirst du garantiert erfolgreich. Großes Thema auf Social Media gerade, Erfolgstipps. Ja, am schlimmsten finde ich Morgenroutinen. Ja, ihr kennt das, ne? Haben schon einige schon mal reingespült bekommen. Morgenroutinen, ganz schlimm. Da filmen sich Menschen dabei, was sie morgens nach dem Aufstehen machen. Und die Idee ist, wenn du das auch machst, wirst du garantiert erfolgreich. Völlig egal, was du sonst im Leben machst. Du hast also einen völlig übernächtigten Influencer, der mit weit aufgerissenen Augen in eine Kamera kreischt: Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und trinke erstmal ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln. Dann springe ich auf mein Skateboard, ich zische in die Küche und zu einem geilen Beat mache ich mir einen Power-Smoothie mit Haferflocken, Blaubeeren und dem Angstschweiß meiner Erzfeinde. Ich meditiere, ich trainiere, ich gehe Eisbaden, ich rette ein Pinguinbaby vorm Ertrinken. Es ist jetzt 7 Uhr und ich fahre mit dem Rad in die Arbeit. Niemand macht sowas. Aber angeblich sollen wir das alle machen, um unseren Stoffwechsel anzukurbeln. Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Hat sich jemand von euch auf dem Weg zur Arbeit schon mal gedacht, oh mein Gott, nein, ich habe meinen Stoffwechsel nicht angekurbelt? Und in einem wilden U-Turn schießt du mit deinem Rennrad auf der Autobahn zurück nach Hause. Du musst jetzt zu deinem Wasser mit Zitronensaft. Wenn du das jetzt nicht bekommst, ist der ganze Tag im Arsch. Was soll ich sagen, das holst du dein ganzes Leben lang nicht mehr auf. Bitte langsamer Stoffwechsel, das macht Verstopfung, Haarausfall und eine brüchige Karriereleiter. Jeder Mensch, der erfolgreich ist im Leben, trinkt morgens ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Heidi Klum, Jesus hat's erfunden? Natürlich, bitte. Wie willst du mit einem langsamen Stoffwechsel übers Wasser gehen? Und was für Jesus gut ist, ist für uns alle gut und deswegen krieg deinen Arsch hoch, press dir deine Zitrone mit dieser hydraulischen Marmorpresse. Link in der Bio. Ja, ich weiß nicht, ich hab's lieber, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ja, Kausalitäten, dieses wenn das, dann das. Ah, wir Menschen funktionieren ja nicht so. Ne? Wir Menschen sind sehr, sehr irrational. Da würde ich euch gleich gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, die das eigentlich ganz gut zum Ausdruck bringt. Und die ist tatsächlich mir fast exakt so, wie ich sie jetzt erzählen werde, vor kurzem passiert. Es war so, ich war in der Notaufnahme, nichts Wildes, ne? Verknackster Fuß. Und du hast ja dann aber ziemlich lange Wartezeit. Und was machst du in dieser Wartezeit? Du beobachtest Menschen. Und es fällt mir eine Gruppe auf von 3 Leuten, die offensichtlich zusammen dort sind. Es ist mir nur kein Reim drauf zu machen, was die miteinander zu tun haben können. Und zwar waren das ein Polizist, eine ältere Frau und ein junger Mann in einem Guinness-T-Shirt. Ich habe ihn deswegen für mich intern den Barkeeper genannt. So, der Barkeeper, die alte Frau und der Polizist werden irgendwann zu dritt ins Behandlungszimmer gerufen, kommen wieder raus. Jetzt hat die alte Frau eine Infusion. So weit, so gut. Eine Stunde später werden sie wieder zu dritt ins Behandlungszimmer gerufen. Kommen wieder raus. Jetzt hat der Polizist einen Gipsarm. Und ich sitze da und denke mir, was ist passiert? Ich bin an diesem Morgen, wie an jedem Morgen, um 5 Uhr aufgestanden. Habe erst mal ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft getrunken. Meditiert, trainiert, eine halbe Stunde Alphorn gespielt und mich schließlich in frisch gebügelter Uniform auf den Weg in die Arbeit gemacht. Unterwegs hörte ich wie immer meine Lieblingsplaylist, 26 verschiedene Coverversionen der österreichischen Bundeshymne. Natürlich mit den Kopfhörern auf der leisesten Stufe, um brütende Vögel nicht zu stören. Ich bin an diesem Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe erst einmal ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft getrunken. Und dann wollte ich meinen Jade-Roller aus dem Kühlschrank holen, aber mein Mann hatte am Vorabend wohl vergessen, ihn wieder einzukühlen. Ich war also schon ein wenig gereizt. Ich habe mich dann auf den Weg in die Hofreitschule gemacht. Mein Enkel arbeitet dort im Projektmanagement. Ich bringe ihm jeden Morgen eine frische Milch, Kuchen, Bratelfett, Grammelschmalz, eine kleine Stelze, einen Sauschädel im Speckmantel und ein frittiertes Lamm im Ganzen. Na, sonst verhungert er mir ja mit den ganzen Veganern dort.
Ich kam gerade von einem Date. Wir hatten uns über so eine App kennengelernt und sie war mir gleich sympathisch. Also haben wir uns zum Eisbaden verabredet, aber dann ist sie einfach nicht aufgetaucht. Aufgekreuzt. Am Treffpunkt. Und ich habe noch eine Stunde gewartet, in der Badehose und dem Guinness-Shirt bei minus 2 Grad. Wir wollten ja direkt danach zu mir, also habe ich die Jacke gar nicht erst mitgenommen. Und ich hatte extra noch eine große Flasche Wasser mit Zitronensaft dabei, aber das ist dann gefroren. Naja, und irgendwann habe ich mich dann wieder auf den Heimweg gemacht. Und als ich so über den Heldenplatz gehe, da kommt ein Polizist auf mich zu und der will meinen Ausweis sehen. Und als ich so über den Heldenplatz gehe, ich gehe aus Nationalstolz jeden Tag diesen Umweg auf meinem Arbeitsweg von Liesing nach Simmering, da fällt mir ein junger Mann auf, ein Barkeeper, verschlafenes Gesicht, 3 Tage Bart, in der Hand eine Flasche mit einer gelben Flüssigkeit, eventuell bloß eine harmlose Fanta. Womöglich aber auch ein Molotow-Cocktail. Weiters fielen mir auf anarchistische Aura, kommunistische Körpersprache und ein Ohrenpiercing, das eventuell eine Gangzugehörigkeit anzeigt, zumindest aber die Absicht, noch an diesem Tag die Neutralität Österreichs zu gefährden. Und als ich so über den Heldenplatz gehe, da sehe ich von der Ferne einen jungen Mann. Und der hat eine Art Tube in der Hand. Naja, vielleicht war es auch keine Tube, vielleicht war es auch eine Flasche, das konnte ich auf die Entfernung nicht sehen. Aber sobald ich irgendwas in der Art sehe, Tube, Flasche, Kelch, irgendetwas zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, da läuten bei mir die Alarmglocken. Klimakleber! So, und er war also gerade im Begriff, sich da irgendwo festzubicken, damit ich nicht mehr rechtzeitig in die Arbeit komme. Was? Nein, ich bin pensioniert seit 2010. Aber man muss ja auch einkaufen. Und diese Klebegeneration ja offensichtlich nicht. Und da frage ich Sie. Die protestieren dagegen Methan in der Atmosphäre. Aber lassen die nie einfahren! Solange er Klimakleber an Schaß lässt, fahre ich meinen SUV weiter. Die wollen uns ja alles wegnehmen, diese Klebegeneration. Unsere Autos, unsere Heizung wollen sie uns wegnehmen. Unsere Fernseher, meine ganzen Fernsehzeitschriften-Abos, meine Krimis, meine Topfpflanzen. Meine Topflappen, die hat meine Uroma noch gehäkelt. Die Krippe, der ganze Weihnachtsschmuck. Ja, und dann habe ich den Polizisten gefragt, warum er mich kontrolliert. Sagt er, weil Dienstag ist. Sag ich, das macht ja keinen Sinn. Darf man dienstags nicht über den Heldenplatz gehen oder was? Sagt er, ich soll nicht so blöde Fragen stellen. Sag ich, ich will ja nur wissen, warum er mich kontrolliert. Sagt er, einfach so. Sag ich, das finde ich nicht fair, hab eh schon einen Scheißtag. Sagt er, ihr Fahrradlicht ist kaputt. Alter, ich habe überhaupt gar kein Fahrrad dabei. Sagt er, na wann haben Sie denn das letzte Mal die Batterie gewechselt? Sag ich, letztes Jahr. Sagt er, na das reicht nicht, da hat das Licht nur mehr 85 Lux. Sag ich, ja, aber es ist doch egal, das Fahrrad steht ja zu Hause im Keller, das ist ja gar nicht hier, sagt er aus versicherungstechnischen Gründen. Das habe ich dann eingesehen. In Anbetracht der mangelnden Kooperationsbereitschaft untersuchte ich sofort Ausweis und Anus des Mannes. In dem Moment mischte sich eine Passantin in das Verhör ein. Die Wettervorhersage! Dancing Stars, Armin Assinger, Günther Jauch, nehmen Sie uns weg! Die schöne Aussicht mit ihren Windrädern, nehmen Sie uns weg. Das generische Maskulinum, das Maskulinum im Allgemeinen, nehmen die uns alles weg. Und wofür? Nur für denen ihre Zukunft. Also da war dieser Klimakleberschwächling und ich wollte jetzt gerade mein Auto holen, um den zu überfahren. Da kommt ein Polizist auf den zu. Und ich denke mir, naja, der wird ihm jetzt schon ordentlich den Marsch blasen. Aber im Gegenteil, der greift ihm da hin. Und dann machen die beiden Sachen, wo ich an dieser Stelle wirklich lieber den Mantel des Schweigens drüber hüllen möchte. Das ist ja unerhört, wie in dieser Generation immer der Geschlechtsverkehr zweckentfremdet wird. Zum Spaß, pff. Wir hatten damals auch keinen Spaß und wir waren trotzdem glücklich. Ich habe mich also eingemischt. Das geht ja so nicht, mitten am Heldenplatz. Ich wollte also dem Polizisten meinen Ausweis geben. Aber meine Hände waren so kalt, wegen der Flasche gefrorenes Wasser mit Zitronensaft. Also habe ich ihm gesagt, er soll einfach selber an meine Gesäßtasche greifen. Die Geldbörse mit dem Ausweis ist da drin. Aber dann hat er da so lange rumgetan. Und ich wollte ihm helfen und habe gesagt, halten Sie mal die Flasche. Aber die war so kalt, dass ich schon mit den Fingern dran festgefroren war. Sagt er, lassen Sie los. Sag ich, ich kann nicht. Sagt er, lassen Sie sofort die Waffe fallen. Sag ich, das ist keine Waffe, das ist Wasser mit Zitronensaft. Das tut niemandem was, außer der Verdauung was Gutes. Sagt er, Polizei. Sag ich, Bürokaufmann. Und in dem Moment kommt eine ältere Dame auf uns zu, die sich wegen irgendwas total aufregt. Und sie greift sofort nach der Flasche Wasser mit Zitronensaft. Wahrscheinlich hatte sie einen langsamen Stoffwechsel. So, und dann habe ich dem Polizisten gesagt, dass er sich seine Work-Life-Balance mal dahin schieben kann, wo er gerade mit seinem Daumen... Wir hatten damals auch keine Work-Life-Balance. Wir waren froh, wenn wir uns ausbeuten haben lassen dürfen. Wir haben 20 Stunden am Feld gearbeitet und dann sind wir mit der Galeere über den Donaukanal nach Hause gerudert. Wir haben nie geschlafen, höchstens einmal zu Weihnachten. Aber dann auch schlecht, um unsere Eltern nicht zu enttäuschen. Der Schnee stand uns bis hier. Wo ist eigentlich der ganze Schnee hin? In dem Moment ergriff der Barkeeper meine Hand und führte meine Faust mehrfach ruckartig auf den Augapfel der Frau. Auch noch, als ich bereits am Boden lag. Ja, das habe ich alles dem Polizisten gesagt und dann hat er ausgeholt und mir aufs Auge gehauen. Aber ich sag einmal so, eine Watschen hat noch nie jemandem geschadet.
Sie greift also nach der Flasche, aber die ist ja ebenso kalt. Und jetzt kleben wir alle drei an der blöden Flasche fest. Es muss von außen echt blöd ausgesehen haben. Aber durch das Gerangel hat sich das Ganze natürlich erhitzt und die Flasche hat sich gelöst und ist der Frau mit voller Wucht aufs Auge. Sie ist dann hingefallen. Ich habe noch versucht, sie aufzufangen, habe aber nur noch ihren Schoßhund erwischt oder was auch immer das war.
Und in dem Moment greift dieser junge Mann zu meinem frittierten Lamm und nimmt es mir weg. Ich hab's ja gesagt, die nehmen uns alles weg, diese Klebegeneration. Der Barkeeper nutzte die Gunst der Stunde und entwendete der Dame ihr gebackenes Jungschaf.
Der Polizist hat mich dann informiert, dass das Gesetz in Österreich wohl panierte Lebensmittel unter einen besonderen Schutz stellt. Also wenn du jemandem eins wegnimmst, das ist eigentlich schlimmer als ein Edelweiß pflücken. Oder in Tirol eine Hafermilch bestellen oder so.
Der Untergang des Abendlandes, der Untergang des Abendlandes.
Der untere Teil war auch schon so ein bisschen bröselig und ich hab's dann einfach mal hingestellt und die Rettung gerufen.
Der Barkeeper rief sofort Verstärkung von den Hells Angels und der niederösterreichischen Barista-Vereinigung, da er sich außerstande sah, mit der Situation selbst fertig zu werden. Ich hab dann meinen Enkel in der Hofreitschule angerufen, der hat uns ein paar Lipizzaner geliehen. Auf denen sind wir dann ins Spital galoppiert. Mit einer Eskorte von den Wiener Sängerknaben.
Im Krankenhaus hat man der Frau erstmal eine Infusion gegeben, weil die hat schon richtig wirres Zeug geredet. Und der Polizist hat dann gefragt, wo er schon da ist, ob man ihm die Hand eingipsen könne. Er glaubt, er hat eine Sehnenscheidenentzündung. weil er bei seinem Burschenschafterchor wohl dafür verantwortlich ist, die Seiten von den Liederbüchern umzublättern. Mir ist echt kalt mittlerweile. Aber ich wollte da jetzt nicht auch noch was sagen. Ist ja auch Pflegenotstand und so.
Im Spital konnte ich die natürliche Ordnung wiederherstellen. Und wieder einmal hat das Gute gesiegt in unserem wunderschönen Heimatland.
Szenen, die das Leben schreibt. Oder eben die überbordende Fantasie von Sonja Pickert. Die Radiospitzen auf Bayern 2. Heute mit einem Mitschnitt von der Verleihung des Salzburger Stiers 2026. Die österreichische Preisträgerin Sonja Pickert hat unter anderem Humanbiologie studiert. Sie weiß also, wie der Mensch funktioniert, in physiologischer Hinsicht. Auf der Bühne spürt sie ihm in psychologischer Hinsicht nach und fragt, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein?
Also ich beobachte eigentlich die ganze Zeit. Ich schaue halt immer, was eigentlich um mich herum so passiert. Und ich schreibe mir auch im täglichen Leben dauernd Sachen auf, wenn mir irgendwas einfällt. Manchmal hat es tatsächlich mit dem zu tun, was gerade passiert. Manchmal aber auch überhaupt nicht. Hin und wieder kommt mir auch einfach so ein Gedanke in den Kopf, wo ich mich frage, wo ist denn das jetzt schon wieder hergekommen? Und dann habe ich mir eben angewöhnt, immer mitzuschreiben, weil so schreibt es sich sehr viel einfacher, als wenn man jetzt sagt, oh, ich schreibe ein neues Programm, dann fangen wir mal bei Null an. Und ich finde das aber auch total schön an diesem Beruf tatsächlich, dass man auch dadurch die Gelegenheit bekommt, Dinge zu beobachten und dass man sich auch immer wieder dazu anhält, eben vielleicht mal eine Weile nicht am Handy zu sein, sondern mal Menschen anzuschauen, wachsam zu sein, aufmerksam. Und ja, das ist schon eine große Bereicherung. Also das Interesse am Menschen an sich war schon immer da und ich glaube, am Anfang ging es eben in diese naturwissenschaftliche Richtung. Ich finde es auch immer noch total spannend, also Physiologie, Anatomie und so fand ich immer faszinierend. Und natürlich interessiert mich aber eben auch aus künstlerischer Sicht, wie Menschen so funktionieren und was wir alles für kleine Schrulligkeiten haben und für Besonderheiten. Ich umarme zum Beispiel immer meine Wohnung, wenn ich nach Hause komme. Ich stelle mich in den Türrahmen und dann lege ich beide Arme um die Wand und sage, schön, dass du da bist. Es ist einfach gerade als Tourneekünstlerin so schön, dass man dieses kleine Nest dann doch irgendwo hat, wo man sich mal wieder zu Hause fühlt. Man vermisst es halt und dann ist es fast wie ein Mensch für einen.
Wir glauben das ja immer nicht, ne? Dass wir so irrational sind. Aber es gibt echt Situationen, da merkt man es dann. Trennungen, auch sowas. Ja? Trennungen, wenn Menschen sich trennen. Also ist jetzt egal, ob romantische Beziehung oder Koalition. Wenn Menschen sich voneinander trennen, sagen sie die irrationalsten Sachen. Einer meiner Ex-Freunde, als ich mich von ihm getrennt habe, hat er mir gesagt, ich darf mich jetzt aber nicht von ihm trennen, weil er hat kein Nudelsieb. Ich habe ihn dann gefragt, was er damit meint. Er hat gesagt, naja, er hätte ja ganz lange im Studentenwohnheim gelebt, dann sei er mit mir zusammengezogen, konnte unterdessen meine Küchenutensilien verwenden. Aber wenn ich mich jetzt von ihm trenne, dann muss er sich das alles kaufen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich offenbar mit einer Mitgift in diese Beziehung gegangen war. Ich habe ihm dann eins meiner Nudelsiebe geschenkt, weil ich hatte zwei, hat ihm aber nicht gereicht. Er hat mir dann, und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich mir das ausgedacht hätte, er hat mir auf seinem Handy seine Amazon-Wunschliste gezeigt mit all den Sachen, die er sich jetzt kaufen muss, weil ich mich von ihm trenne. Und es war super dramatisch. Ja, er war so 300 Euro. 300 Euro muss ich jetzt ausgeben, weil du mich verlässt. Hier, eine Suppenkelle habe ich nicht. Pürierstab habe ich nicht. Eine Knoblauchpresse habe ich nicht. Und das Ding ist ja, wenn du selber noch in dieser Situation drin bist, du bist ja auch nicht ganz Herr in deiner Sinne. Du machst gerade eine Trennung durch, du bist vielleicht selber ein bisschen irrational. Und deswegen fängst du dann tatsächlich an nachzudenken. Hat der recht? Und Jahre später merkst du, nein! Weil jetzt siehst du die Dinge natürlich ein bisschen objektiver. Ne? Und ich möchte eigentlich mittlerweile echt jedem anderen Menschen ersparen, durch sowas durchzumüssen. Und deswegen teile ich mittlerweile mein auf diese schwere Art und Weise erworbenes Wissen auch gerne ungefragt mit der Welt. Also nur, falls das jemand in diesem Raum oder zu Hause am Radio hören muss, es ist okay, sich von einem Mann zu trennen. Auch wenn er kein Waffeleisen besitzt. kommen. So, jetzt machen wir einen kleinen Themawechsel. Ich würde nämlich gerne noch eine Geschichte erzählen über Salzburg, weil ich habe nämlich gedacht, wir sind ja beim Salzburger Stier, ne, kann man ja mal eine Geschichte über Salzburg erzählen. Es war nämlich so, ich war letztens beruflich in Salzburg und ich weiß nicht, wer die Stadt kennt, aber es ist ja so, du bist dort nie beruflich. Du bist immer auch Tourist. Und zwar ist es ja so, dass diese Stadt voll ist mit Reisegruppen, in die man dann immer wieder versehentlich reingerät. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf, ich gehe jetzt bei einer mit. Und das war dann ganz cool. Ja, weil die hatten so eine etwas ruppige Reiseleiterin. Und diese Frau hat mir total gut gefallen. Und es hat sich dann im Endeffekt wirklich sehr gelohnt, weil ich von dieser Reiseleiterin dann echt noch einiges lernen konnte. So, wir gehen weiter. Nein, wir gehen nicht weiter, weil manche Leute offenbar noch ein Vorhängeschloss an die Brücke machen müssen. Ja, rein mit dem Schlüssel in den Fluss. So, ewige Liebe, ist das nicht schön? Gut, das historische Zentrum der Stadt Salzburg gehört übrigens zum Weltkulturerbe. Da habe ich an dieser Stelle vielleicht mal eine spannende Anekdote für Sie. Frankreich hat ja vor einiger Zeit die Gänsestopfleber zum nationalen Kulturerbe erklären lassen, weil sie verboten wurde. Ja, da gab es ein neues EU-Gesetz, das hat gesagt, Gänsestopfleber, das geht nicht, das ist Tierquälerei. Frankreich war so, Moment, wir lieben Tierquälerei. Da muss es ein Schlupfloch geben. Ja, gibt auch eins. Du kannst das zum nationalen Kulturerbe erklären lassen, dann ist das von dem Gesetz ausgenommen. So, und falls Sie sich jetzt fragen, Moment mal, aber das bedeutet ja, ich darf eigentlich alles machen, was unmoralisch und scheiße ist. Ich muss nur behaupten, es ist Tradition. Dann haben Sie recht. Also zumindest in Frankreich. Ist jetzt nicht überall so einfach. Ne? In Österreich zum Beispiel, ja, wenn Sie hier was zum nationalen Kulturerbe erklären lassen wollen, dann brauchen Sie eine Kopie vom Meldezettel. Und ja, Sie müssen nachweisen, wie lange die Tradition weitergegeben wurde. Und es gibt ein Antragsformular. In diesem Antragsformular müssen Sie gendern. Ja, ich weiß. Das bedeutet, Niederösterreich kann nie wieder etwas zum nationalen Kulturerbe erklären lassen. Irgendwie beruhigend, wenn Sie mich fragen. Naja, Sie haben übrigens die Gelegenheit, morgen einen Tagesausflug nach Niederösterreich zu buchen. Ich habe da jetzt gar nicht genug Prospekte für alle dabei, aber ich lese Ihnen jetzt hier einfach mal aus meinem vor. So, was haben wir da? Tauchen Sie ein in die Kultur des Waldviertels. In kleinen Gruppen werden Sie nach Heidenreichstein gefahren. Dort begegnen Sie den Einheimischen. Sie lernen, Eiernockerl zuzubereiten und werden im Anschluss 2 Stunden von der lokalen Bevölkerung beschimpft und des Ortes verwiesen. Dann geht es auch schon wieder zurück. Als Andenken erhalten Sie einen toten Waldrapp. Ja, bitte bis 15 Uhr Bescheid geben, ob Sie da dabei sein wollen. So, jetzt geht's aber wirklich weiter, hier immer schön im hässlichen Regenschirm hinterher. Und an dieser Stelle, da passen Sie bitte ein bisschen auf sich auf, ne? Ja, ich weiß, diese E-Scooter könnte man eigentlich auch mal zum nationalen Kulturerbe erklären lassen. Weil alles, was scheiße ist, ist ja nicht mehr scheiße. Es ist Tradition, Altersarmut, Kulturerbe, Fachkräftemangel, Kulturerbe, Hillingerwein, Kulturerbe. Meine Güte, die arme UNESCO. Die müssen sich ja dann wirklich was einfallen lassen, ne, um dem Ansturm gerecht zu werden. Wahrscheinlich vergeben die dann irgendwann so begrenzte Kontingente an Arschloch-Kulturerbe. Und wenn dein Kontingent erschöpft ist, dann musst du dir als Staat aber überlegen, was dir mehr wert ist. Korruption oder Femizide? Ja, und dann geht es natürlich weiter, dass dann die reicheren Staaten die Kontingente von den ärmeren aufkaufen und schwuppdiwupp, beschissene Traditionen sind das neue CO2. So, vor sich sehen Sie Mozarts Geburtshaus, machen Sie ein Foto. Ja, dann müssen Sie schon zugeben, das ist ja faszinierend, ne? Wie wir Menschen uns dauernd an Sachen festhalten, die eigentlich beschissen sind, aber wir wollen es nicht gehen lassen, weil wir uns dadurch irgendwie mit unseren Urahnen verbunden fühlen. So, als ob wir uns sagen, ich gebe doch jetzt nicht alles auf, wofür meine Oma nicht gekämpft hat. Aber, und da müssen wir auch mal drauf achten, das ist ja nur bei sozialem Fortschritt so. Bei technologischem Fortschritt sind alle ganz vorne mit dabei. Gehen Sie mal in den Elektrofahrermarkt, schauen Sie sich da mal die Leute an, da können Sie aber auch was über die menschliche Natur lernen. Da sehen Sie dann Menschen, die mit einem Verkäufer sprechen. Ja, bitte, wir bräuchten eine Beratung für die allerneueste Siebträger-Kaffeemaschine. Ja, natürlich sind wir bereit, unser Haus abzureißen, um uns Kupferleitungen in die Wände legen zu lassen. Bei Kaffee machen wir keine Abstriche. Ja, selbstverständlich werde ich mir einen Sensor hinter meine Herzklappe implantieren, der meinen Koffeinspiegel misst und in die Cloud lädt. Das ist ja großartig. Da weiß ja die Kaffeemaschine auch immer, wie stark sie den Kaffee machen muss. Außerdem kann ich dann meinen Koffeinspiegel auch mit meiner Community teilen. Dann wissen auch alle, wann sie mich besser nicht ansprechen sollen, ne? Ja, bitte gerne noch den allerneuesten Soda-Stream dazu. Kaffee mit Kohlensäure klingt super. So denken wir über Technologien. Aber wenn es um sozialen Fortschritt geht, um irgendeine Kleinigkeit in unserem täglichen Miteinander zu ändern, damit es uns allen ein bisschen besser geht, da scheißen wir dann auf Innovation. Da kann uns das Modell gar nicht alt genug sein, da sind wir dann nur am Rumheulen. Man darf überhaupt nichts mehr sagen. Man darf seine Kinder nicht mehr schlagen. Man darf seine Feinde nicht mehr auf Eisschollen aussetzen und aufs Meer hinaustreiben lassen. Überall nur Verbote. Was ist eigentlich los mit uns? Können wir nicht mal über sozialen Fortschritt mit der gleichen Begeisterung sprechen, mit der wir über technologischen Fortschritt sprechen? Können wir nicht mal solche Gespräche miteinander führen? Hey, hast du gehört? Es gibt jetzt diese ganz neue Idee. Du kannst deinem Sohn beibringen, dass er Frauen mit Respekt behandelt. Was? Was kostet das? Gar nichts. Und wann kommt es auf den Markt? Sobald du damit anfängst. Boah, geil, da fange ich sofort damit an. Ja, geil, ich fange auch sofort damit an. Ja, geil, geil.
Ja, auf jeden Fall, also Mozart wurde hier geboren, ja. Gut, weiter geht's zum Mönchsberg. Das ist ein bisschen steiler Anstieg. Ne? Wenn Sie nicht so fit sind, bleiben Sie lieber unten, machen Sie die Mozartkugelverkostung. Wir holen Sie dann nachher wieder ab. Haben Sie das gehört? Der Herr da vorne hat gesagt, die Hummel kann nicht fliegen, aber sie weiß es nicht, drum tut sie es trotzdem. Junger Mann, Sie sind keine Hummel. Ja, außerdem ist das Quatsch, das Hummelparadoxon. Ja, das haben Sie alle schon mal gehört in irgendeiner Version. Ne? Das Hummelparadoxon, das heißt, die Hummel kann eigentlich physikalisch gesehen gar nicht fliegen. Aber sie weiß es nicht. Also fliegt sie einfach. Bullshit, natürlich kann die Hummel fliegen, sieht man ja. Es war ein Rechenfehler von einem Physiker in den 30er Jahren. Ja, der hat sich vertan. Das ist längst widerlegt, aber wir halten uns daran immer noch fest, als wäre das die ultimative Wahrheit. Das einzig Paradoxe am Hummelparadoxon ist, dass wir uns denken, es will uns sagen, glaub an dich. Aber eigentlich will es uns sagen, glaub vielleicht ein bisschen weniger an dich. Du hast dich wahrscheinlich verrechnet. Ja, das gehört zu diesen ganzen Mythen, die wir uns immer weiter erzählen, aber wir wissen, sie stimmen nicht. 10% Mythos ist auch so ein Beispiel. Den kennen Sie auch. Wir benutzen nur 10% unseres Gehirns. Auch so ein Quatsch. Es ist widerlegt. Ganz vereinfacht könnte man noch sagen, wir benutzen immer nur 10% gleichzeitig. Aber es ist bei der Speiseröhre nicht anders. Ja, dann benutzen wir auch immer nur 10% gleichzeitig. Ne? Während sich so eine Mozartkugel langsam den Weg nach unten bahnt, sind ja immer nur 10% gerade aktiv. Aber da sagt niemand, wow! Hast du gewusst, wir benutzen nur 10% unserer Speiseröhre? Hey, voll krass. Boah, stell dir mal vor, was wir alles machen könnten, wenn wir unsere ganze Speiseröhre auf einmal nutzen könnten. Wir könnten Gurken essen, ohne sie vorher in Scheiben zu schneiden. Ja, das ist eigentlich alles. Gibt's ja nicht, ja? Also ich meine, ich verstehe es ja, dass Menschen sich Mythen erzählen, weil Menschen erzählen sich gerne gegenseitig Geschichten. Das ist ja auch toll, da müssen wir ja nicht mit aufhören. Aber können das nicht mal bessere Geschichten sein? Die Hummel zum Beispiel, ich habe mich mal informiert. Hummeln fliegen auch im Himalaya. Das wusste ich gar nicht. Es ist ja saukalt dort. Aber mit Hilfe dieser tollen kleinen Stummelfliegelchen können die ihren Körper auf über 30 Grad erhitzen. Und daher kommt auch dieses typische Brummgeräusch. So, das ist doch mal eine nette Geschichte. Kann man sich die nicht mal gegenseitig erzählen? Die Moral, Bewegung tut gut, denn du frierst nicht mehr und brummst ganz süß.
Ja.
Oder der Kuchenstück-Mythos, das ist eigentlich auch so ein gutes Beispiel. Der Kuchenstück-Mythos, der ist sehr faszinierend, weil der ist regional verschieden. Je nachdem, wo du herkommst, wird dir was anderes erzählt, was angeblich Furchtbares passiert, wenn dein Kuchenstück beim Servieren auf die Seite fällt. Ich komme aus Westfalen. Als wir klein waren, hatten wir uns Kindern immer gesagt, wenn dein Tortenstück beim Servieren auf die Seite fällt, dann wirst du nie heiraten. Ich habe 7-jährige Mädchen erlebt, die von ihren Eltern vom Kindergeburtstag abgeholt werden mussten, weil sie nicht mehr aufhören konnten zu weinen. Das ist nicht gesund. Ich schlage folgende Alternative vor. Wenn ein Kuchenstück beim Servieren auf die Seite fällt, dann wirst du eine erfolgreiche und selbstbestimmte Frau, die niemals einem Mann ein Nudelsieb schenken muss.
Live von der Kabarettbühne.
Die Radiospitzen auf Bayern 2.
Keine Angst, die wollen nur spielen.
Die Radiospitzen auf Bayern 2, heute mit der Kabarettistin Sonja Pickert. Geboren wurde sie im nordrhein-westfälischen Aachen, studiert hat sie im mittelhessischen Marburg. Seit 2009 lebt sie in Wien, wo sie Schauspiel gelernt hat. Und nun hat sie als gebürtige Deutsche in Südtirol den Salzburger Stier für Österreich gewonnen. Was für eine Geschichte.
Es ist eigentlich ganz spannend, dass wir immer noch so unheimlich große Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz auszumachen versuchen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich meine, ohnehin, ohne jetzt zu kitschig werden zu wollen, aber ich glaube, wir leben halt auch in Zeiten, wo wir uns mehr auf Gemeinsamkeiten fokussieren sollten als auf Unterschiede. Und ja, ob ich jetzt für Österreich oder Deutschland, ich meine, meine Mama ist Holländerin, die Familie von meinem Vater kommt aus Polen, Ungarn und Tschechien, also wie deutsch bin ich überhaupt? Ich wohne seit 16 Jahren in Österreich, es ist doch alles irgendwie so ein bisschen dasselbe. Es hat natürlich gedauert, also weil natürlich, es hilft ja nichts, wenn ich das so sehe. Die Leute im Publikum natürlich haben Vorbehalte gegenüber Deutschen, das ist leider einfach immer noch so. Also man macht den Mund auf und es denken sich schon mal alle so, naja, jetzt zeig mal, was du kannst. Und deswegen muss man immer über diese Hürde hinweg spielen. Und am Anfang habe ich auch noch immer mein Deutschsein sehr auf der Bühne thematisiert, damit so dieser Elefant im Raum adressiert war und dann dachte ich, was ist denn das für ein Elefant? Also das ist ja total lächerlich, dass ich das machen muss. Und irgendwann habe ich dann mit einem größeren Selbstverständnis meine Programme begonnen. Ich finde aber auch, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also Wien zum Beispiel war auch als Stadt sehr aggressiv zu uns am Anfang. Also ich hatte ja einige Deutsche im Jahrgang auch. Und ja, Wien war damals sehr feindselig. Am Anfang musste man da sich schon ziemlich behaupten und das war auch dann nicht immer einfach. Also man wurde teilweise auf offener Straße als Piefke beschimpft, wenn die Leute gehört haben, dass man Bundesdeutsch spricht. Man hat keine Handyverträge bekommen, man hat keine Videos aus der Videothek ausleihen können. Ja, so lange bin ich schon da. Es war also total verrückt, man hat für alles seinen Meldezettel gebraucht. Es waren so eine Schikane nach der nächsten. Und da hat man sich schon so ein bisschen unangenehm gefühlt eigentlich. Und das muss ich wirklich sagen, das hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Und das finde ich echt schön. Also, dass es ein bisschen multikultureller geworden ist, dass da mehr Offenheit ist und es auch alles nicht mehr in der jüngeren Generation so ein großes Thema ist. Und ich habe tatsächlich ja vor einiger Zeit eine Nummer im österreichischen Fernsehen gespielt über das Ausländerwahlrecht, die ich auch auf Instagram gepostet hatte. Und weil das ist ja so, dass ich als Deutsche in Österreich nicht wählen darf und bald dann auch mein deutsches Wahlrecht verliere, was die wenigsten wissen. Wenn man zu lange weg ist, dann darf man in Deutschland auch nicht mehr wählen. Und ich habe das eben thematisiert und ich fand es ganz erschreckend. Da kam noch mal so ein bisschen die geballte deutschen Feindlichkeit, die ich schon für gestorben erklärt hatte, zum Vorschein. Also von wegen, ja, dann geh doch zurück, wo du herkommst und du gehörst auch nicht dazu. Und so. Also das fand ich dann schon erstaunlich, dass man plötzlich merkt, wie da diese Stolz aufs Geburtsrecht irgendwie doch noch sehr verankert ist. Und fand ich sehr erschreckend. Aber ist, glaube ich, auch ein Bubble-Phänomen. Ich merke halt schon, also solche politischen Inhalte erreichen dann auch einfach nochmal eine ganz andere Bubble. Nämlich eben nicht unbedingt immer die, die sagt, hey, cooles Video, sondern Leute, die dann eine ganz, ganz starke Meinung dazu haben. Und ja, das fand ich schon erschreckend.
Ja, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal so eine kleine Lanze brechen für meine Generation. Ich bin Millennial. Gibt's noch Millennials hier heute? Ah, okay, eine motivierte Person, ja. und ein schüchternes Händchen von der letzten Reihe. Nee, wir trauen uns immer nicht so richtig, ne? Wir haben einen schlechten Ruf, wir Millennials. Das heißt immer, wir hätten nichts zu Wege gebracht. Wir hätten den nachfolgenden Generationen nichts hinterlassen. Keine Tradition, kein kulturelles Erbe. Ich finde, das stimmt nicht. Wir haben doch ein bisschen was geschafft. Wir Millennials, wir haben die Psychotherapie salonfähig gemacht. Ja, wir haben in die Wege geleitet, dass man sich dafür nicht mehr schämen muss, dass man einfach sagt, es ist eine gute Sache, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern. Na, wir auch nicht nur Psychotherapie, auch Meditation, Achtsamkeit, all diese Dinge, die der Seele gut tun. Ne? Und du kannst das mittlerweile auch ganz niederschwellig erreichen. Also du musst nicht mal mehr irgendwo hin. Meditation zum Beispiel, gibt ganz viele Apps, mit denen du meditieren kannst. Die sind teilweise auch KI-gestützt. Ja, das heißt, diese Apps können dann quasi die Meditation auch an deine Persönlichkeit anpassen. Wobei, wenn wir schon über Generationen reden, da habe ich dann schon ein bisschen Angst, was passiert, wenn so eine Technologie in die falschen Hände gerät.
Guten Morgen, Gisela. Was kann ich für dich tun?
Meditation 3 Minuten konservativ.
Personalisierte Meditation wird gestartet. Begib dich in eine entspannte Position. Atme tief ein. Und wieder aus. Wieder ein. Und bei jedem Einatmen ziehe deine Schultern hoch. Bei jedem Ausatmen lasse sie oben und beiße deine Zähne zusammen. Beobachte deine Gedanken, als würdest du Wolken über einem blauen Himmel beobachten. Wenn du merkst, dass ein negativer Gedanke kommt, halte dich daran fest und steigere dich hinein. Machst du dir zum Beispiel Sorgen, dass wild gewordene Tierschützer dir deinen Eierlikör verbieten? Hast du Angst, dass du mit deinem E-Bike nicht mehr auf dem Gehsteig fahren darfst, nachdem du letztens damit mit 160 km/h auf der Autobahn erwischt wurdest? Nimm diese Gedanken an. Alles darf da sein. Hass, Neid, verletzte Eitelkeit. Lass diese Gefühle zu und übertrage sie auf deine Umgebung. Wenn du nachher wieder aufstehst, geh raus in die Sonne und schnauze willkürlich einen Passanten an. Du wirst dich sofort besser fühlen. Konzentriere dich jetzt auf deine Atmung und zähle deine Atemzüge. Versuche, schneller zu atmen, sodass du mehr Atemzüge schaffst als alle anderen. Beim Ausatmen denke daran, was du jetzt alles stattdessen hättest tun können. Du hättest produktiv sein können und damit für unsere Gesellschaft wirklich einen Wert haben, anstatt hier dämlich rumzusitzen und dich selbst zu wichtig zu nehmen. Und jetzt schenke dir selbst ein Lächeln. Fällt es dir schwer? Reiß dich zusammen und schenke dir selbst ein Lächeln. So kommst du nie ins Nirvana. Buddha ist genauso enttäuscht von dir wie deine Eltern. Am besten, du atmest gar nicht mehr.
Dankeschön. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich fast am Ende meiner Performance angelangt und am Ende ist mir eine Sache immer noch mal wichtig zu sagen. Alles, was ich heute hier gesagt habe, ist wahr. Ja, nee, wirklich. Es ist alles recherchiert, es ist alles wahr. Es gibt ein 50-seitiges PDF-Dokument mit Quellenangaben. Das kann ich euch auf Wunsch zuschicken, wenn ihr meinen Newsletter abonniert und mir eine Kopie eures Meldezettels schickt. Nee. Wirklich, es ist alles gut recherchiert, ja, weil ich möchte ja nicht irgendwelche E-Mails bekommen, also eigentlich kann die Hummel doch nicht fliegen. Nein, 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 nein. Deswegen sichere ich mich ab. Ich google alles. Das mache ich immer im Zug. Das ist immer ganz gute Gelegenheit, wenn du schon wieder 8 Stunden in der Deutschen Bahn feststeckst, wegen eines vorausfahrenden Zuges, ist eine gute Zeit, um zu googeln. Hat Deutschland nur ein Gleis? Was hätte ein Flug gekostet? Können Hummeln fliegen? Was kann man noch ankurbeln, außer Stoffwechsel?
Wie kann ich etwas zum nationalen Kulturerbe erklären lassen? Kann ich mich selbst zum nationalen Kulturerbe erklären lassen? Und das Interessante ist ja, wenn du sowas googelst, das bleibt ja nicht dort. Ne? Das wird ja immer alles untereinander weitergegeben, weil Datenschutz haben wir ja schon ganz lange nicht mehr. Das heißt, im Zuge dessen wurden mir jetzt in letzter Zeit auf Amazon kurbelbetriebene Wasserkocher, intelligente Kaffeemaschinen, Selbsthilferatgeber für Zugfahrten und Nackenkissen mit Hummelprint empfohlen. Das hat mich dann ein bisschen amüsiert, weil dann dachte ich, geil, Google und Amazon halten mich jetzt für eine sehr eigenartige Person. Und dann ist mir aufgefallen, Sie haben recht. Ich bin eine sehr eigenartige Person. Weil dann habe ich spaßeshalber in meiner Chronik nachgeschaut, was ich in letzter Zeit sonst so gegoogelt habe. Fahren alte Menschen öfter weiße Autos oder verlieren Autos mit der Zeit die Farbe? Warum steht auf Spülmittel drauf, dermatologisch getestet, aber nicht, was bei dem Test rausgekommen ist? Und als ich das dann so schwarz auf weiß vor mir hatte, habe ich dann irgendwie gedacht, oh shit, ich glaube, ich muss auch in meiner Offline-Persönlichkeit mal nach Logikfehlern suchen. Und ich bin fündig geworden. Ich besitze 4 Heißklebepistolen, die ich nie verwende. Ich rede nicht nur mit meinen Pflanzen, sondern mit allen Gegenständen in meiner Wohnung, bis auf die Mehrfachsteckdosen, weil die sind mir suspekt. Wenn ich immer meine E-Mail schreibe und die Person antwortet mir, sie kann den Anhang nicht öffnen, dann schreibe ich zurück, dann streng dich mehr an! Und als mir dann klar wurde, wie komisch ich bin, und jetzt mal ganz ehrlich, wie komisch wir wohl alle sind, da wurde mir dann bewusst, Moment mal, ich glaube, das ist der Ausweg aus der Dystopie des gläsernen Menschen. Wie können wir verhindern, dass künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich reißen und uns kontrollieren? Wir müssen unberechenbar werden. Durch Schrulligkeit. Ja, und deswegen tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr dann rausgeht, tut mir einen Gefallen, geht auf Amazon, bestellt euch einen Staubsaugerbeutel und einen Kunstpelz und googelt dann Goldfischteich-Design-Ideen 2026. Ja, tricksen wir die KIs aus. Seien wir irrational. Posten wir Fotos von uns auf Social Media, auf denen wir in einer Badewanne stehen, die mit Kartoffelpüree gefüllt ist. Und in die Caption schreiben wir, ich gestern beim Tanzkurs. Hashtag katholisch, Hashtag Eisbär, Hashtag Purple Rain. Ja. Nein, wir müssen einfach die Algorithmen ein bisschen verwirren durch unsere Schrulligkeit, weil die macht uns doch erst zum Menschen. Und der aufrechte Gang. Ja, aber wirklich, wir glauben immer, wir sind so unheimlich leicht gesteuert. Stimmt doch nicht. Wir glauben zum Beispiel, wir sind total vorhersehbar, weil letzten Endes sind wir ja alle doch nur Opfer unseres Sexualtriebes. Ich sage nein, wir sind überhaupt nicht vorhersehbar und wir haben noch viel mehr lustigere Triebe, denen wir viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ich zum Beispiel habe einen sehr merkwürdigen Polonesentrieb. Ich habe regelmäßig in der Öffentlichkeit das Bedürfnis, eine Polonaise zu starten. Schlange beim Finanzamt, Wartezimmer beim Arzt. Wie oft ich in der Öffentlichkeit kaum an mich halten kann, weil es in meinem Kopf losgeht, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Gras. Sonja, zügle dich, du bist die Nächste im Zeugenstand. Ich weiß, das ist merkwürdig. Zeigen wir uns von unserer merkwürdigsten Seite. Lasst uns der Fehler in der Matrix sein. Bringen wir ein bisschen Verblüffung in die Welt. Dankeschön.
Das war Sonja Pickert, die österreichische Preisträgerin des Salzburger Stiers 2026. Ihr aktuelles Solo »Halb Mensch« ist eine Zeitreise in eine Zukunft, in der künstliche Intelligenzen die Macht an sich gerissen haben. Ein Szenario, vor dem sich viele Menschen fürchten. Kann Sonja Pickert diese Furcht zerstreuen?
Also ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz wirklich irgendwann die Weltherrschaft an sich reißt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist einfach, und das hat mich eben auch zu dem Programm inspiriert, es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, was macht uns denn zum Menschen? Und was ist an uns einzigartig, was einfach ein Roboter auch nicht übernehmen kann? Und ich glaube, da gibt es einfach auch noch sehr viele Sachen. Und wir achten aber zu wenig drauf. Wir sind in diesem Panikmodus. Und der ist ja auch teilweise durchaus angebracht, ne? Also nicht falsch verstehen. Natürlich ist eine nicht reglementierte KI eine große Bedrohung. Und ich glaube, da muss auch politisch noch einiges getan werden. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass jeder sich einfach mal fragt, okay, was zeichnet uns Menschen denn aus und können wir uns auch gegenseitig ein bisschen mehr Menschlichkeit entgegenbringen? Und ich glaube, dann sind wir vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt.
Bei Humor ist die KI, glaube ich, noch ganz schlecht.
Ja, es ist halt bei Humor, da braucht man es gar nicht versuchen. Natürlich haben wir das alle spaßeshalber mal ausprobiert. Aber es ist dann so ein ganz generischer 70er-Jahre-Humor. Und auch klar, weil wo soll diese KI es denn hernehmen? Weil sie kann ja nur das nehmen, was schon existiert. Und besonders originell ist es eigentlich nie. Also ich glaube, ich werde meinen Job noch ein bisschen haben.
Das sind doch gute Nachrichten für alle, die im Humorgewerbe tätig sind. Auch für Helmut Schleich.
Bayern 2. Angespitzt.
Dann schauen wir mal.
Der Blick auf die Woche von Helmut Schleich.
Es ist alles eine Frage der Perspektive.
Markus Söder gilt gemeinhin als gläubig. Insofern dürfte ihm der Spruch geläufig sein, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mache einen Plan. Dass er dennoch einen 10-Punkte-Plan zur inhaltlichen Erneuerung der CSU aufgestellt hat, ist ja auch nicht ganz freiwillig passiert. Vielmehr ist das einem Pfingstbrief geschuldet. Das ist ein noch viel stärkerer Gottesbezug als das Lachen über den Plan. Pfingsten. Der hohle Dauer Manfred Weber, von bösen Zungen als Pan-Europa-Gnom der CSU geschmäht, ist offenbar in Brüssel inzwischen den Realitäten so weit entrückt, dass er sich selbst für eine Inkarnation des Heiligen Geistes bei den Christsozialen hält, der zu Pfingsten über die Partei kommt. Ein verirrter Heiliger Geist allerdings, dem außer Schlaumeiereien nicht viel einfällt. Nun ja, in der hohle Dauer wächst der Hopfen hoch. Das nimmt mitunter die Sicht. Auf jeden Fall ein 10-Punkte-Plan, nach dessen Umsetzung eine erneute Metamorphose des Markus Söder gelungen sein soll. Und die Metamorphose ist ja erst einmal nichts Schlechtes. Nehmen Sie die Geologie. Der Marmor, das Gestein Berninis und Michelangelos, entsteht überhaupt erst durch Metamorphose. Und zwar aus Kalk, also dem, was in der CSU nach Jahrzehnten an der Macht angeblich von der Decke rieselt. Wenn der Kalk unter hohen Druck gerät, ausgelöst zum Beispiel durch ein Erdbeben, das große Gesteinsblöcke in Bewegung setzt, dann entsteht aus Kalk Marmor. Im Fall der CSU könnte man da angesichts solcher wissenschaftlichen Beschreibungen fast schon von politischer Geologie sprechen. Streng entlang der Assoziationskette Erdbeben, Druck, Bewegung, Marmor. Denkmal. Also zunächst als Befehl gelesen. Denkmal. Das hat Markus Söder gemacht, weil er weiß, in der CSU kann's schnell gehen. Es brodelt, besonders im Bezirk Oberbayern. Da planen Rebellen angeblich schon eine neue Brauerei. Hasse Söder. Weil er ihnen bei der Kommunalwahl im März die Alleinschuld am Wahldebakel hingeschoben hat. Der Zorn soll nachhaltig sein und das hat er ja 2007 beim Stoiber gesehen, wie schnell es dann gehen kann. Plötzlich taucht eine Gabriele Pauli mit Latexhandschuhen auf und weg ist man. Jetzt glaube ich nicht, dass die Michaela Kanniber Latexhandschuhe hat oder die Ulrike Scharf. Aber die 10 ist halt in Bayern auch verreckt. Der Söder hat ja 2018 gesagt, er macht's eh nur 10 Jahre. Da hat er nicht gedacht, dass es so schnell 2028 wird. Womöglich sogar noch heuer. Gut, dass man aus Marmor Denkmäler machen kann. Eben alles eine Frage der Perspektive.
Das war Helmut Schleich und das waren die Radiospitzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Koppelt. Und weiter geht's hier in Bayern 2 mit dem Nachtmix. Gleich nach den Nachrichten.